Er ist Jahrgang 1927, würde also im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Unser großer saarländischer Schriftsteller Ludwig Harich aus Sulzbach. Als er 75 wurde, schrieb Christoph Schreiner in der Saarbrücker Zeitung, dass der Jubilar selbst einmal sagte, wenn man alle Schlüsse meiner Bücher liest, wo ja oft von einer schöneren Zukunft die Rede ist, ob schon selbst da die Wölfe nicht bei den Lämmern liegen werden, dann wird man merken, dass diese schönere Zukunft das Akzeptieren der Widersprüche ist, der Weltanschauungen und der Religionen. Soweit Harich. Und Schreiner schreibt, heute, wo uns die politischen Systemwidersprüche immer öfter um die Ohren fliegen, mag dieser Satz wie ein frommer Wunsch klingen. Doch steckt in diesem durch und durch toleranzerprobten Leben und Leben lassen Prinzip Harichs eine tiefere Wahrheit. Weder gibt es Gewissheit ohne Zweifel, noch gütliches Auskommen ohne Akzeptanz von Gegensätzen. Wenn Harich in seinem Werk auch immer wieder gehörig ins Märchenhafte geraten ist, so fabulierte dieser geborene Erzähler doch in erster Linie deshalb unaufhörlich ins Blaue hinein, weil er mit dem Romantiker Friedrich Schlegel der Auffassung ist, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Im riesigen Werk von Ludwig Harich gibt es einige besondere Spezialitäten. Vor 40 Jahren, 1986, hat er die Laren der Villa Massimo veröffentlicht, ein römisches Tagebuch mit Zeichnungen seines Freundes Hans Dahlem. Und dieser wunderbare Band mit lauter Glossen über die Herbstfahrt 1984 dort in Rom bietet alle möglichen und seltsamen Beobachtungen, poetischen Ergänzungen, Auffälligkeiten und Lustbarkeiten. Greifen wir einfach heraus, den 13. Oktober. Tivoli liegt in blendender Oktobersonne. Wir spazieren in den Gärten der Villa d'Este. Beim Abstieg heißt es auf der Wendeltreppe in den vier europäischen Touristensprachen, bitte nicht die Wände beschreiben. Prompt hat ein gewaltiger eingeritzt Forza Roma. Kräftig und kunstvoll schießt auch das Wasser aus den Röhren und Fontänen der Wasserspiele, aus Pferde- und Menschenmäulern, aus den Brüsten einer Sphinx, aus dem Phallus eines Fauns. Wind und Wetter haben die steinernen Adler gerupft, die wasserspeienden Ungeheuer sind grün bemoost wie Moby Dick, die Brust des Neptun hinter dem Wasserschleier der Orgel ist sanft gelockt mit Venushaar. Jede Braut fotografiert ihren Bräutigam. Jeder Bräutigam fotografiert seine Braut. Jedes Brautpaar bittet ein anderes um ein Doppelporträt. Der ganze Garten ist jetzt am Mittag ein Foto, ein Flanier, ein Modeterrain. Es duftet in den Laubengängen nach Haar und Achselspray. Das Wasserparadies der Villa d'Este riecht wie ein parfümiertes Wasserklosett, hier mit Pinien, dort mit Zypressen, andernorts mit Eukalyptusgeschmack. Oder die Seite des 7. Oktober. Die Gläubigen sind Drängler. Es geht ihnen nicht rasch genug in den Himmel hinein. Es ist Sonntagmorgen, im Petersdom ist Messe. Die Orgel dröhnt, der Priester betet, der Kirchenchor singt, die Gemeinde antwortet. Aber es ist ein unablässiges Hin und Her in den Bankreihen. Ob ich vor Michelangelos Pietà oder neben Berninis Baldachin stehe, die vorbeidrängelnden Gläubigen selbst mit gefalteten Händen rempeln und drücken, der Eingang ins Paradies ist wohl sehr eng geraten. Die Füße von Cambios Bronzeplastik des Petrus ist ein sehr beliebtes Tastobjekt. Am linken Fuß sind die Zehen schon ganz flach geleckt. Am rechten gibt es schon keine Zehen mehr. Es sieht aus, als trage Petrus einen flachen Schuh. Mit dünner, gebrochener Stimme psalmodiert der Priester, er keucht und wehklagt, das Singen ist nicht seine Stärke. Zum Glück gibt es das Mikrofon und den Lautsprecher, die Verheißung des Himmels würde sonst im gläubigen Lärm ersticken. Während vorne die Messe ihren Lauf nimmt, stehen hinten die Touristen an den audiovisuellen Apparaten mit Bildern vor Augen und Hörer am Ohr, als telefonierten sie bereits mit dem Pförtner des himmlischen Palastes. Um Punkt 12 am Mittag erklingt auf dem Petersplatz ein kleines Glockenspiel. Wir stehen in der Menge, um den Heiligen Vater an seinem Wohnzimmerfenster erscheinen zu sehen. Aber die Zeit verstreicht. Dem Glockenspiel folgt ein Sanctus, dem Sanctus ein Halleluja, Der Papst lässt sich nicht blicken. Vielleicht sitzt er noch bei einem Wodka in seiner Bibliothek und will sich nicht aufstören lassen von diesen lästigen Dränglern. Wir fahren nach Hause. Ich lese in Goethes Italienischer Reise. Da habe ich wieder gefühlt, dass ich für alles zu alt bin, sagt Goethe. Nur fürs Wahre nicht. Ihre Zeremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballette, es fließt alles wie Wasser von einem Wachstuchmantel an mir herunter. Eine Wirkung der Natur hingegen, wie der Sonnenuntergang, von der Villa Madama gesehen, ein Werk der Kunst, wie die vielverehrte Juno, machen tiefen und bleibenden Eindruck. 19. Oktober. In einem Viertel der Schreiner und Polsterer, der Uhrmacher und Goldschmiede liegt der Palazzo Taverna. Während die Arbeiter bei geöffneten Türen und mit lauten Gesprächen gestern am frühen Abend ihre letzten Hammerschläge taten, nahm in der Sala in Arch des Palazzo eine wundersame Klangorgie ihren Lauf. Als das Licht ausgegangen war und die Zuhörer verstummten, tönte eine Basstuba auf und schrillte ein Kontrabass. Und was vorgestern noch bei der Probe im Festsaal unter unserem Schlafzimmer der Villa wie geheimnisvolles Stühlerücken klang, wie Schrammen von Tischen, wie quietschend und stählernem Mobiliar, das klärte sich jetzt als wohlklingendes Ausatmen einer Tuba, als nervöses Schwirren von Saiten auf. Melvin Poor und Fernando Grillo spielten eigene Kompositionen, Stücke der Rumänen Dumitrescu und Radulescu und den Pogrebe Blues von Hans-Joachim Hespos. Es begann damit, dass aus versteckten Lautsprechern dumpfe Geistertöne drangen. Aus dem Treppenhaus war die Tuba zu hören, dann plötzlich marschierte Melvin Poor leibhaftig in den Saal, blies und blähte die Backen auf, und da fing auch Fernando Grillo, der die ganze Zeit auf dem Podium gestanden und schon ungeduldig gewartet hatte, die Saiten seines Basses zu zupfen an. Die Musik, frei schwebend geworden, hielt sich an keine Ordnungen mehr. Sie brach mit allen Konventionen. Einer der Rumänen schlug auf die Gongs, die hinter den Stuhlreihen in der Ecke standen, dass es nur so klirrte. Da hörte Poor sogar zu blasen auf und antwortete im Barsch, indem er gleichfalls auf seine Trompete klopfte. Fernando Grillo, von diesem Pochen bis zur Weißglut erregt, zupfte und zupfte, als wollte er die Saiten abreißen. Der Rumäne haute auf die Gongs, dass es klirrte und schepperte. Zum Glück hatte er mich gewarnt und gebeten, meinen Platz zu wechseln, bevor er die Klöppel in die Hand nahm. »C'est très fort«, sagte er auf Französisch zu mir. Das verstand wiederum ein italienischer Herr nicht, nahm übereilig meinen frei gewordenen Platz ein und musste sich nun die Ohren zuhalten, was ihn aber nicht lange störte. Er zündete eine Pfeife an, und während Melvin Poor mit der Tuba wieder durch die Hintertür verschwand, machte er gewaltig Dampf auf. Fernando Grillo bearbeitete seinen Kontrabass auf völlig unorthodoxe Weise. Er strich die Saiten nicht mit den Haaren seines Bogens, sondern mit dem Holz. Doch wenn er die Haare mit den Saiten in Verbindung brachte, dann führte er den Bogen unter den Saiten durch und stellte damit alle Vorstellungen, die man von einem Streichinstrument hat, kurzerhand auf den Kopf. Auch Melvin Poor in Hespos Stück blies nicht in Altväterart in seine Röhre. Nachdem Grillo in theatralischen Gesten die Zuhörer beschworen und seinen auf dem Boden liegenden Kontrabass mit einem Trommelschlegel traktiert hatte, dass es schien, als wolle er es vollends zertrümmern und nicht mehr benutzen mögen, trat Poor erneut durch die Hintertür, diesmal durch eine andere, raschelte mit der Partitur und blies so respektlos in seine Tuba, dass sein Kompagnon, fassungslos geworden, mit seinem Bogen oben an der Schnecke des Basses entlang fuhr und ihn zu noch lauteren Blasen ermunterte. Jetzt gerät alles aus den Fugen. Poor lässt einen Knall folgen, Grillo schreit »Au!« und Poor antwortet ihm mit einer Explosion aus seiner Röhre. Er verschwendet jetzt viel mehr Atem, als neben dem Mundstück vorbeistreicht, und die Partitur befeuchtet, als netze er sie mit Tränen. Oh ja, es ist ein deutscher Blues. Und die Antworten der musizierenden Kompagnons sind schroff und unversöhnlich. Am Ende dringen menschliche Laute aus der Tuba hervor und ein Winseln aus Grillos Bass. Daraufhin entfernt Poor alle Ventile von seinem Instrument, und es hat auch den Anschein, als wolle Grillo seinen Kontrabass auseinandermontieren. In der Pause verlasse ich den Palazzo, das Herz voller Klopfgeräusche, das Hirn von einer dynamischen Leere erfüllt. Das war eine Musik, ja, das war eine Musik, nur möglich, weil Instrumente geduldig und der Mensch zu allem fähig ist. Der Mensch ist nicht dicht, sagt Bloch. Er ist offen nach allen Seiten und das ist seine Chance. Melvin Poor und Fernando Grillo dazu imstande, Musikinstrumente zu etwas ganz anderem vorgesehen sind, ihre Bestimmung zu entfremden, schenken nichtsdestoweniger ein neues Vertrauen. Aber es ist auch gut möglich, dass sie ihre Instrumente längst auseinandergenommen haben und ihre Kommunikation auf eine wieder ganz andere Weise betreiben. Solch eine Schilderung würden wir jetzt nicht unbedingt in römischen Erinnerungen und in Fällen, die ihm in Rom kommen, erwarten. Aber es gehört auch zu Ludwig Harig, dass er ein ganz enormer Chronist von besonderen Ereignissen ist, die er minutiös beschreibt, wie wir sehen. Ende Oktober ist er auf dem protestantischen Friedhof. Er schreibt, hier dürfen jeweils nicht mehr als 12 Personen eintreten. Es ist später Sonntagvormittag. Der Dreiecksschatten der Cestius-Pyramide ist jetzt Ende Oktober sehr spitz und fällt auf die andere Seite der Friedhofsmauer. Wir warten ein paar Minuten, dann gehören wir zu den auserwählten Aposteln der nächsten Gruppe. Zwischen den Gräbern sind die Wege frisch geharkt, auf den schmalen Pfaden wächst Moos, es duftet nach Pinien und Zypressenharz. Auf einer Bank liegt eine getigerte Katze in der Sonne. Was für ein Friedhof! Ein Hans Barth und seine Gattin Ida, geborene Lampater, haben sich auf ihren Stein meißeln lassen. Rom, du bist eine Welt. Und auf die entgegengesetzte Seite, wir sind Pilger und Fremdlinge. Ja, hier hat alles seine Ordnung und eins steht zum anderen in pointierter Beziehung. August Goethes Kopf ist in Bronze gegossen, Wilhelm Weiblingers Antlitz in Stein gemeißelt. Goethes Sohn liegt unter breitblättrigen Kallas, Weiblinger unter Efeu begraben. Ein wilder Rosenstrauch ist aus dem Efeu herausgewachsen, die letzte Blüte ist schon zum Holzapfel geworden. Zwei breite Marmorplatten, vom rissigen Stamm einer Zypresse getrennt, decken die Gräber zweier Freunde. Rechts liegt Shelleys Herz, links Trelawneys Leib. Shelley, im Sturm vor der ligurischen Küste ertrunken, ist 30. Trelawney, damals im Hafen von Livorno zurückgeblieben, ist 88 geworden. In der Ecke liegt Keats. In der Mitte liegt Humboldts Sohn. Die Muse der Malerei setzt Hans von Marais den Lorbeerkranz aufs Haupt. Auf dem Grab von Violet Makehurst ist ein Engel gelandet. Das ist ein weiblicher Engel mit bloßer Schulter. Der Busen hängt vorne über das Schleiergewand und hinten hängen die Flügel bis auf den Boden herab. Der Schatten der Pyramide ist weitergerückt. Jetzt liegt das Rasenstück an ihrer Basis in der vollen Sonne und die Katzen räkeln sich auf den Marmorstufen.